Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über KI-Anwendung im Alltag. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, bevor wir ins Thema KI im Alltag einsteigen, was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Ich habe im Moment verschiedene Anfragen bekommen, so ein bisschen von Projekten, die ich zum Teil noch nicht gemacht habe oder so ein bisschen in einem Setting, das ich noch nicht kenne. Und dann merke ich einfach, dass Offerten schreiben manchmal kein anstrengend ist. Wir haben natürlich seine Erfahrungen, aber man muss sagen, es ist immer ein bisschen ein Leiden, oder? Also, was soll ich jetzt als Maßstab nehmen? Mit was kann ich es vergleichen? Was ist vielleicht dann neu? Und auch eben natürlich muss man immer aufpassen, dass man dann nicht zu günstig offeriert, weil dann man einfach all die Sachen, die man als Erfahrungswert hat, dass das Briefing, Anreise und alles viel mehr Arbeit dann auch bedeutet oder dass sie dann auch vorbesprechen oder ganz eine spezifische Expertise noch möchte, dass das nicht drinnen ist. Also denke mir, das bleibt immer eine Herausforderung, sicher auch für dich, wenn man selbstständig halt ist. Und das zweite Thema, das mich beschäftigt, ich habe jetzt mehrere Anlässe, wo es um künstliche Intelligenz im HR-Prozess geht. Ich finde das ganz ein wichtiges Thema, also gerade auch Personen, Fachpersonen, aus dem Personalmanagement dafür zu sensibilisieren, was künstliche Intelligenz kann und was sie eben nicht kann. Weil da gibt es so viel Versprechen, dass man irgendwie den richtigen Kandidat, Kandidatin kann auswählen oder dass man aufgrund vom Lebenslauf automatisiert kann, die relevanten Stichwörter in eine Tabelle tun und nachher merkt, wer ist die richtige Person. Und da leiden da sehr viele Leute darunter, wie sie eigentlich super Lebensläufe haben und einfach nicht durch die Systeme durchkommen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man unbedingt noch mehr dafür muss sensibilisieren. Und bei dir, Sarah, was läuft bei dir?
Ja, spannend, was du erzählst. Das sind tatsächlich auch beides Themen, die mich auch regelmässig beschäftigen. Natürlich auch eben die Offertengeschichte, welche Kundinnen, Kunden mit welche Offerten beglücken, je nach Branche. Ich bin natürlich da auch häufig so ein bisschen branchensensibel unterwegs, oder? Dass ich auch vielleicht jetzt im Bildungs- oder im sozialen Bereich ein bisschen andere Ansätze habe als halt vielleicht in der Finanzbranche oder so. Das ist auch etwas, was immer ein bisschen eine Suche ist, natürlich. Und KI im HR, verstehe ich auch deine Themen. Ich habe auch schon so Aufträge gehabt, wo es um das gegangen ist. Und ich denke, da gibt es immer noch sehr viele Hoffnungen, wie man da kann dieser Flut von CVs irgendwie Herr oder Herrin werden mit KI-Tools. Und da kennen wir natürlich halt auch schon ein paar alte Beispiele, wo das nicht gut gekommen ist. Ja, du hast mich vorher gefragt, was bei mir sonst so läuft, aber ich halte mich jetzt kurz, aber es geht teilweise auch um Workshops, wo es zum Beispiel auch darum geht, wie kann man mit Daten gut umgehen innerhalb von einer Firma, wie kann man auch, wenn man gute Daten hat, die sinnvoll visualisieren und auch vielleicht mit Formen von Storytelling gut, sagen wir fast schon mal, verkaufen, sodass es sinnvoll auch kann genutzt werden für Führungsaufgaben. Und was mich sonst noch beschäftigt, gerade wieder mal persönlich, ist halt mobiles Arbeiten. Auch die Möglichkeit, die ich jetzt ab und zu habe, dass ich mal ein paar Tage kann irgendwo arbeiten und meine Workshops und Vorträge und Weiterbildungen vorbereiten. Und das ist natürlich eine von diesen schönen Welten von der mobil flexiblen Arbeitswelt. Ja, heute haben wir das Thema generative KI und zwar ganz, ganz konkret, was nützt uns das jetzt wirklich im Alltag? Der Hype ist riesig, seit 3 Jahren reden wir über die generative KI und jetzt wollte ich mal von dir wissen, was nutzt du eigentlich im Alltag regelmäßig und zwar gewinnbringend und nicht einfach nur zum Experimentieren und für deine Arbeit? Was ist wirklich so das, was du findest, ist ein Fortschritt und wo ist vielleicht auch gleich immer noch sehr viel Hype rum?
Ja, im Moment ist wirklich so, dass ich ganz viel ausprobiere, vor allem für meine Arbeit, wie du das ja auch machst. Und ich nutze aber gleich mehrere Tools regelmäßig. Aber ich muss sagen, ich finde auch, der Nutzen ist eigentlich noch nicht so wahnsinnig, so wie der vielleicht damit in den Medien dargestellt wird. Also was ich häufig brauche, ist natürlich DeepL, schon relativ lang für gewisse Übersetzungen im Französisch, aber auch im Englischen. Dann Notebook LM. Ich denke mir, das ist so ein bisschen mein Lieblingstool von Google, wenn es um grössere Studien geht, um sich einfach eine erste Summary zu geben. Also, was steht da drin? Oder zum Teil auch, wenn ich es gelesen habe, dass ich es mir nochmal zusammenfasse. Also, das schätze ich sehr. Ich habe auch Napkin entdeckt vor etwa einem Jahr. Und zwar kann ich aus Text Visualisierungen machen. Und ich nutze einfach vielleicht pro Präsentation, die ich halte, nutze ich vielleicht zu 1, maximal 2 von diesen Visualisierungen. Also das finde ich etwas sehr Gutes. Und wenn wir vielleicht beim Text sind, dort muss ich sagen, nutze ich es noch nicht so stark. Also dort habe ich früher immer ChatGPT vor allem genutzt, jetzt aber vermehrt auch Claude und Gemini. Also ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden und lösche auch, um ein bisschen auf dem Laufenden halten. Aber ich würde schon sagen, im Moment ist so ein bisschen ChatGPT und Claude sind so die ich am meisten nutze. Aber dort geht es eher auch um die Inspiration zu einem Thema. Also beim Formulieren von Text bin ich jetzt eher ein bisschen vorsichtig, weil ich das Gefühl habe, das ist noch nicht ganz so meine Sprache oder sind nicht so ganz meine Gedanken. Und wie sieht es bei dir aus, Sarah? Was sind so die Tools, die du am meisten nutzt?
Ja, sehr ähnlich. Wenn ich es wirklich in meinem Arbeitsalltag brauche, ist Claude und ChatGPT an vorderster Front, Gemini auch teilweise. Aber häufig eher noch, wenn ich auch noch mal eine Inspiration oder eine Sparring-Partnerschaft suche, sozusagen. Und ich glaube, das ist das, was auch für mich das Allernützlichste ist. Ist sozusagen eine Einstiegshürde, zum Beispiel für ein schwieriges Mail oder ein Brainstorming für ein Thema oder eine Sparring-Partnerschaft zum Ideen schärfen, Argument schärfen. Manchmal nur schon für einen LinkedIn-Beitrag oder um dort nochmal zu schauen, gibt es da vielleicht noch einen Aspekt, den ich vergessen habe. Das finde ich ist nach wie vor der grösste Benefit, den ich jetzt daraus rausziehe. Wo will ich wirklich sagen, seit dem generativen KI-Hype ist das so eine Unterstützung im Arbeitsalltag geworden. Oder gerade wenn man auch viel sozusagen für sich schafft oder für Kunden, Kundinnen, für Weiterbildungen. Und einfach sozusagen vielleicht nicht ein Bürogespendli kann oder möchte stören, um vielleicht mal noch die Ideen schärfen oder das Besprechen an der Kaffeemaschine, ist das schon recht lässig.
Ich habe schon gemerkt, so im Bereich Inspiration, dass es zum Beispiel auch aufs Vorgehen sehr stark darauf ankommt. Also wenn ich eigentlich keine Idee habe, was ich überhaupt schreiben oder was ich sagen will, und ich lasse einfach mal die Systeme machen, dann lese ich das zwar oder tue es ein bisschen überfliegen, aber ich weiss nicht richtig, was mit dem machen. Und ich habe mir jetzt wirklich angewöhnt und es funktioniert so gut, dass ich mir zuerst einfach Gedanken mache, was will ich ungefähr sagen. Manchmal weiss ich es konkreter, manchmal weniger. Und dann die Inspiration habe. Und ich merke, das geht nachher viel einfacher. Beim anderen bleibt einfach so ein bisschen die Unsicherheit, sind das meine Gedanken und meistens ist es dann eben nicht ganz meine Logik. Also ich glaube, man muss sich fast wie einfach ein bisschen ein Vorgehen vornehmen, damit es nachher auch gewinnbringend ist und man mit dem Ergebnis wirklich auch arbeiten kann.
Da bin ich bei dir. Ich habe auch das Gefühl, ich habe die deutlich besseren Resultate, wenn ich selber schon mir Gedanken gemacht habe und es dann eigentlich eher challengen lasse, oder was ich mir selber überlegt habe. Aber es kann natürlich eben jetzt zum Beispiel bei einem schwierigen Mail, finde ich, kann es mir gut einmal die Einstiegshürde senken, noch etwas, so ein bisschen die Angst vor einem leeren Blatt nehmen und dann kann ich es immer noch selber komplett umschreiben, aber ich merke dann so, aha, ja, okay, nein, so nicht, aber dafür so. Und dann bin ich gleich schneller, als wenn ich das nicht gemacht hätte. So ist es ein bisschen mit Übersetzungshilfe, oder? Du hast DeepL erwähnt. Wenn man jetzt auch halt Claude oder zum Beispiel ChatGPT als Übersetzungshilfe braucht, merke ich auch, da muss man extrem dahinter sein, um zu schauen, dass es nicht irgendwie Sachen rauskürzt oder anders sagt, als man eigentlich geplant hätte. Also da muss man wirklich auch sehr viel Überprüfungsarbeit nochmal leisten. Aber es ist trotzdem hilfreich, wenn es jetzt nicht eins zu eins muss sein, wo man so einen Abschnitt möchte sich übersetzen lassen, um es schneller können lesen, ist das sehr hilfreich. Und natürlich eben Zusammenfassungen. Das ist sicher etwas, wo nützlich ist. Notebook LM habe ich auch eine Phase recht häufig gebraucht. Interessanterweise auch für Zusammenfassungen von langen Sprachnachrichten, die zum Beispiel über WhatsApp reingekommen sind, habe ich dann wie reingezogen in Notebook LM und habe es mir zusammenfassen lassen. Hat auch Schweizerdeutsch erstaunlich gut erkannt. Oder was ich in Phase gemacht habe, ist mir zum Beispiel Studien zusammenfassen lassen. Grosse Studien, so als Podcast von Notebook LM. Das habe ich noch eine witzige Sache gefunden. Aber es war eher ein bisschen eine Spielerei, die ich inzwischen wieder nicht mehr nutze.
Apropos Spielerei, was bei mir auch noch gut funktioniert, sind wirklich einfach so Sachen im Haushalt. Also, dass ich, wenn etwas technisch nicht ganz logisch ist oder ich nicht genau weiss, was ist das, dass ich dann ein Fötterli mache und das bei ChatGPT aufladen. Und das funktioniert noch recht gut. Also, warum sind jetzt die Zahlen so nicht plausibel bei Mailchimp, wenn ich ein Newsletter zum Beispiel verschicke, wo es dann heisst, ah, das deutet darauf hin, dass irgendwie da von der Maschine her aus Sicherheitsgründen die Sachen alle automatisiert aufgegangen sind. Oder wenn man auch irgendetwas hat, weisst, dass zum Beispiel, ja, sagen wir mal, die Heizung zu wenig warm ist und man sagt, was könnte das liegen? Oder etwas verkalkt ist und man hat es eigentlich geputzt und es ist immer noch nicht besser und dann merkt man, ah, das kann man noch weiter auftun. Also das im Haushalt, das Handwerkerische, das hat bei mir schon recht gute Dienste geleistet. Also ich bin da viel selbstbewusster als auch schon. Denn Deep Research brauche ich nicht so viel, aber letztes Jahr habe ich zum Beispiel über agentische Systeme geredet und dann habe ich auch wirklich gewusst, was ich alles will und habe das alles zusammengestellt und habe zuletzt die vier Tools verglichen, ChatGPT, Gemini, Claude und Lusha. Und das ist dann so, schon interessant einfach auch gewesen, um ein bisschen die Logik vergleichen, um auch merken, dass es zum Teil Sachen drin hat, zum Beispiel Klarna ist bei einem dann als gutes Beispiel drin gewesen, wo ich genau weiss, nein, das ist eben ein schlechtes Beispiel, die haben ihren Kundendienst wählen, ja, mehr mit KI-Agenten ausrüsten und Mitarbeitende abbauen. Und das haben sie nachher müssen wieder ändern, weil der Kundendienst hat massiv abgenommen. Es hat Kundenreklamationen gegeben. Also Beispiele finde ich eigentlich auch noch gut zum Generieren. Die kommen ja vor allem auch in so Deep Research vor, wenn man entsprechend promptet. Aber dort ist eben wichtig, dass man das Thema versteht, um auch die Beispiele können plausibilisieren. Ist es wirklich ein aktuelles und ist es ein gutes Beispiel? Oder ist es eben nur die Hälfte vom guten Beispiel? Was auch gut funktioniert, sind übrigens zum Teil Begriffe. Also, dass ich da zum Beispiel weiss, was Human in the Loop ist. Aber vielleicht, um mich vorbereiten, nur rasch das eingeben. Und da mache ich auch ein bisschen einen Vergleich. Ja, genügt jetzt auch eine normale Suchanfrage? Also, ich gehe immer noch sehr häufig auch in die Suchanfrage und mache gar nicht immer den ganzen Tag über so eine Deep Research, weil der ist ja auch relativ aufwendig und der braucht es gar nicht immer. Und dann habe ich einfach viel schneller auch die Informationen aufgrund von der Quellen. Ist das eine gute Beschreibung oder ist das eine weniger gute?
Was mir auch sehr hilft, ist zum Beispiel so Vortragstitel. Das war früher auch immer ein Zeug gewesen, oder so Workshop-Titel, Weiterbildungen, Benamsen. Da habe ich nämlich lange darüber nachgedacht, wie könnte man jetzt das nennen. Und da finde ich schon, ist so ein bisschen eine Inspiration und Abkürzung mit so Formulierungshilfen sehr hilfreich. Also oft nehme ich nicht etwas von dem, was mir vorgeschlagen worden ist, aber es bringt mich gleich viel schneller weiter als früher. Und das ist einfach auch lässig, dass man sich nicht so muss, so das Hirn zermartern, sondern mich so schneller irgendwie einen Vorschlag hat. Aber geht es dir auch so, dass du gleich auch das Gefühl hast, oft ist es auch gleich ein bisschen ein Zeitverlust, das Ganze?
Ja, weil man eben dann gleich auch wieder muss korrigieren, weil man muss entscheiden, was von dem will man übernehmen und was nicht. Und darum habe ich schon das Gefühl, die Sandwich-Methode bewährt sich, dass man das wirklich ergänzend nimmt und nicht an Anfang nimmt. Weil wenn es der Anfang ist, dann übernimmt man vielleicht Sachen, wo man einfach wie merkt, das bin ich dich und kann sich dann aber ein bisschen schlechter von dem lösen, ist vielleicht auch ein bisschen unzufrieden. Also ich glaube wirklich, dass ein bisschen standardisiertes Vorgehen ist sehr wichtig. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, oder, du kannst ja auch mit zum Beispiel Gamma, kannst du, oder auch mit Canva, kannst du gute Präsentationen machen. Aber ich habe gemerkt, das ist mir zu einschränkend. Da kommen zwar super Grafiken, aber wenn wir dann eben mit Screenshots arbeiten oder so, dann ist das zu wenig flexibel. Ja, und das tut dann auch Inhalt ergänzen, der nicht meinen ist. Also, ich glaube, das ist auch noch wichtig zu überlegen. Eben für Inspiration ja, für gewisse Formulierungsvorschläge, für Titelvorschläge. Aber einfach nicht, um einem quasi automatisiert irgendwie Arbeit abnehmen. Das funktioniert jetzt bei mir nicht. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, das bin nicht ich und darum möchte ich es so nicht nutzen.
Ja, das ist das eine, oder? Dass man sich selber muss drin wiedererkennen. Und das ist auch für mich ein Hauptgrund, um das nur sehr partiell als Unterstützung oder Sparringpartner nutzen, weil am Schluss sind wir gerade als Selbstständige natürlich auch Leute, die für einen gewissen Stil oder gewisse Werthaltungen auch stehen. Und dann wird man da nicht irgendetwas vortextet eigentlich verwenden, wo dann vielleicht man gar nicht selber ist. Das ist wie so das eine. Und eben das ständige Überarbeiten, wo da vorgeschlagen wird, ist je nachdem fast aufwendiger oder mit Prompts dann nochmal korrigieren. Nein, ich habe es doch anders gemeint. Und dann, je nachdem, braucht man dann länger, als man es irgendwie, wenn man es selber geschrieben hätte. Und dann bei Halluzinationen, wo man dann je nachdem noch muss Fakten prüfen muss, stimmt jetzt das wirklich? Es tönt zwar gut, aber es könnte eben falsch sein. Also dann arbeite ich je nachdem auch lieber gerade mit den eigenen Sachen und wo ich weiss, dass es stimmt. Das ist sicher auch so ein Aspekt, wo je nachdem auch Zeit verloren kann gehen. Das andere ist vielleicht auch noch gewisse ethische Bedenken, die man könnte haben. Gibt es da bei dir etwas?
Das eine ist natürlich all die Daten, die dann da gesammelt werden. Also wenn ich jetzt mir einen AI-Agent einrichten würde, beziehungsweise einen AI-Companion, da haben wir ja auch mal einen Versuch gemacht. Da habe ich gefunden, ah, das wäre eigentlich noch interessant, ein bisschen ein beruflicher Sparing-Partner zu gewissen Themen. Aber wenn ich zum Teil eben merke, dass ich mir die Zeit noch nicht genommen habe, aber dass dann, wenn so eine Vertrautheit entsteht, eine Alltagsbegleiterin, dass ich dann wirklich ein bisschen Schwierigkeiten habe, wie viele Daten es denn da anfallen und ich dann halt gleich nicht weiss, was dann vielleicht passiert. Und eben, dass es vielleicht einfach zu wenig authentisch ist, wenn ich zum Teil die Systeme stark nutze. Und etwas, was vielleicht auch ist, gerade auch wenn es um die Deep Research geht versus eine Google-Suche, auch der ökologische Fußabdruck. Also ist es verhältnismäßig? Muss ich dann wirklich immer die Maschine anlassen? Oder ist es eigentlich genug gut, wenn ich eine klassische Suchmaschine nutze? Das sind so ein paar Aspekte, ja, die mich ein bisschen zum Grübeln bringen. Und bei dir, was hast du so für Bedenken?
Ja, ich teile das ziemlich genau. Also natürlich eben, wenn man die Berichte liest über irgendwelche Daten und Rechenzentren, die für KI sind, zum Beispiel in Mexiko, wo es dann eh zu wenig Wasser hat, und dann denkt man schon, ja, ist jetzt das irgendwie sinnvoll, dann halt auch teilweise die schlecht zahlten Data Labeling Mitarbeitenden in Kenia, wo müssen die KIs wieder reinigen von Material, das sie eben nicht als Trainingsdaten verwenden. Das ist irgendwie schon, sind so Aspekte, die einem nicht unbedingt ein gutes Gefühl geben. Wo man dann denkt, eine gute alte Google-Suche, obwohl das früher auch als Klimasünd gegolten hat, gell? Aber ich denke auch, es gibt noch diverse andere Themen, oder? Ich meine, nur schon das Urheberrechtsthema. Wir haben immer noch New York Times, wo gegen OpenAI und Microsoft klagen wegen Urheberrechtsverletzungen, die nach wie vor nicht geklärt sind, oder? Weil die wahrscheinlich die Trainingsdaten zusammengeklaut haben. Es gibt eben Datenschutzproblematik, wo man nicht sicher ist, dürfen wir jetzt das einspeisen in so eine KI oder ob das dann irgendwann geleakt wird. Also gewisse Dokumente, oder bin ich auch sehr sorgfältig, tue ich dann nicht einspeisen, auch wenn ich vielleicht gerne würde. Aber das sind sicher so kleine Fragen, die man dann sich einfach immer muss überlegen, wo gelangen nachher die Daten an, weil die Maschinen sind extrem hungrig nach Trainingsdaten. Sie speichern mal zuerst eben ein bisschen alles. Für das braucht es nachher auch die Reinigungstrupps eben anderswo.
Was mir auch wichtig ist, ist, dass ich nicht die kostenlose Funktion nutze. Also da ist man vom Datenschutz her schon mal auf der besseren Seite. Sondern ich finde auch im Hinblick auf ein Geschäftsmodell. Also ich komme etwas über, ich nutze es regelmäßig und ich finde, das dürfen wir und sollten wir auch zahlen. Und ich habe jetzt im Moment 8 Tools, die ich zahle. Und 2 Notebook LM und Gemini, die sind natürlich in meiner Google-Umgebung, die sind dort im Paket enthalten. Und generell finde ich es halt auch wichtig, sich das zu überlegen, oder? Was ist das Geschäftsmodell? Also, wir können nicht erwarten, dass wir gratis Top-Leistung haben, Datenschutz stimmt und alles. Und nachher muss das alles gratis funktionieren. Oder eben auch, dass man wie bei Löscha von Mistral ganz bewusst etwas unterstützt. Oder ich habe auch noch Ideogramm, das brauche ich nicht mehr so häufig. Ich nutze nicht mehr so häufig KI-generierte Bilder. Ich war letztes Jahr an einer Konferenz und dann, glaube ich, bis auf ein Referat und meins haben alle so tätige Bilder genutzt. Und das ist zwar wahnsinnig, dass das geht, oder auch bei Notebook LM, oder so die Infografiken. Aber ehrlich gesagt, optisch habe ich dort schon ziemlich den Koller. Ich brauche die nicht so, aber ich finde Ideogramm eigentlich noch ein lässiges Tool und habe darum dort weiterhin auch mein bezahlten Abo oder eben auch bei Löscha von Mistral, die ich regelmäßig ausprobiere als europäische Alternative. Also ich glaube, da kann man auch mit dem Geld ein bisschen abstimmen.
Ja, das ist natürlich sehr vorbildlich, dass du da all die Bezahlabos hast. Ich habe nur wenige Bezahlabos, deutlich weniger als du. Überleg mir aber tatsächlich auch noch mehr zu machen. Also teilweise auch, weil es von Kundenseite gewünscht ist, oder? Dass ich dann auch halt zum Beispiel Weiterbildungen oder Trainings würde, je nachdem mit Bezahlversion schaffen. Aber je nachdem kommt es halt auch darauf an, sind sie von Kundenseite überhaupt bereit, das aufzuwerfen für alle Mitarbeitenden? Also jetzt gerade zum Beispiel Mistral LeChat bin ich im Moment am Überlegen, warte aber auch noch auf ein Feedback von meinem Kunden. Und Claude bin ich natürlich der grösste Fan eigentlich nach wie vor. Und Google Workspace geht es mir wie dir, da bin ich sowieso schon drin mit einem Bezahlabo wegen diesen ganzen Cloud- und Firmenablagen und Office-Produkten, die ich von ihnen nutze. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die könntest du dir überhaupt noch vorstellen, ohne die Tools zu arbeiten, nimmst du sie überhaupt noch bewusst wahr, die KI-Tools, als deine Mitarbeitenden? Oder sind sie schon so selbstverständlich geworden, dass du es gar nicht wirklich wahrnimmst?
Ich glaube, bei mir sind sie noch nicht so selbstverständlich. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich könnte auf die verzichten. Ich habe wie mehr Potenzial, das ich einfach aus zeitlichen Gründen wie noch nicht ausgeschöpft habe. Und manchmal ist sicher auch ein bisschen Gefahr, dass man dann halt immer das macht, was gerade für ein Mandat für den Kunden relevant ist und dann eigentlich so die eigenen Bedürfnisse ein bisschen hinten anstellt. Also von dem her ist es auch gut, hat es ab und zu ein bisschen ruhigere Zeiten, wo man dann vielleicht wieder ein bisschen Sachen für sich selber machen kann. Aber so sich umgewöhnen, ich glaube, das ist viel schwieriger, als wenn man vielleicht in das bereits reinwächst oder auch die ganze Ausbildung, Weiterbildung natürlich mit dem prestiert, oder? Wie geht es dir, Sarah?
Ja, ich habe mich jetzt tatsächlich schon ein bisschen daran gewöhnt. Also die Sparring-partnerschaftliche Funktion, die würde mir echt fehlen. Aber es gibt auch Momente, wo ich denke, es ist eigentlich auch noch schön gewesen, wo nicht alle die Tools hatten und man einfach noch gewusst hat, wer was geschrieben hat. Und man auch nicht die ganze Zeit schauen musste, was gibt es jetzt wieder für neue Tools und was kann jetzt das Tool wieder besser als andere. Und dann, das ist auch ein riesen Aufwand, wo viel von dieser sogenannten Kostenersparnis wieder ein bisschen aufhebt. Also von dort her, ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bin gespannt, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu denkt. Schickt uns ein E-Mail auf info@diethelm-genner.ch. Lasst uns wissen, was eure Lieblingstools sind und vielleicht berichten wir dann das nächste Mal darüber. Ja, was ist dein Tipp zum Abschluss, Cornelia?
Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man es ausprobiert, dass man sich probiert, selber eine Meinung zu machen. Am besten mit einer kostenpflichtigen Version während einem Monat, weil dann kann man alle Funktionen nutzen. Und wenn man es dann nicht so braucht oder nicht so häufig, dann kann man ja immer noch auf die kostengünstige bzw. gratis Version. Und wer Lust hat, einen halben Tag verschiedene Tools auszuprobieren, auch über Chancen und Risiken ein bisschen etwas anzuschauen und über KI-Leitlinien, dem könnte ich natürlich ganz eigennützig meinen Kurs empfehlen, KI-Tools mit Herz und Verstand einsetzen. Das findet an der HWZ statt. Der nächste Kurs ist bereits im März. Und was ist dein Tipp, Sarah?
Ja, ich würde allen empfehlen, mal vielleicht ein anderes Tool nutzen, als sie bis jetzt schon genutzt haben. Also entweder Claude, wenn ihr meistens nur ChatGPT nutzt, oder eben vielleicht auch mal LeChat nutzen. Oder es gibt auch noch ein neues Tool von Infomaniac, also Schweizer Anbieter. Das heisst Euria, E-U-R-I-A. Und vielleicht kann man auch dann mal noch ausprobieren mit der Tonalität. Also es gibt ja verschiedene Tonalitäten, die man diesen Chatbots auch geben kann. Du mich ein bisschen kritisch challengen. Ich habe gerne eben die Advocatus Diaboli-Funktion. Und man kann sich aber natürlich auch nicht über den Kopf streicheln lassen, wenn man das eher braucht. Also da auch ein bisschen variieren mal mit Tonalität. Das ist sicher interessant. Ja, vielen Dank, Cornelia, für den Austausch. Danke euch fürs Zuhören und bis bald in 14 Tagen. Wir freuen uns.